Diese Predigt trägt den Titel Es konnte nur so enden. Ein recht bezeichnender Satz steht im Buch Ruth, ein Wort, das auf einen sehr liebenswerten Wesenszug unseres Herrn hinweist. Im Kapitel 3, Vers 18, im zweiten Teil steht, der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute zu Ende geführt hat. Es gibt ja viele Dinge, von denen wir nichts wissen oder nur sehr wenig. Aber heute wollen wir uns einer vollkommen klaren Sache zuwenden, vor allem einer ganz wichtigen Sache für jeden von uns. Denn hier kommen wir alle nicht aus. Es geht um das Sterben. Eines der größten Rätsel der Menschheit ist unser Verhalten diesbezüglich, denn obwohl wir alle wissen, dass wir unabwendbar auf unser irdisches Ende zugehen, verhalten wir uns nicht dementsprechend. Wir sitzen betroffen bei einem Begräbnis, wir hören täglich vom Sterben in den Nachrichten, wir werden gewarnt unser Leben lang. Aber wir ignorieren trotz alledem bis in die letzten Stunden unseres Daseins das Unausweichliche. Ja, wir leben dahin von einer Erwartung zur nächsten, wenn endlich die Ferien da sind, wenn dann einmal die Schule vorbei ist, wenn dann endlich die Lehrzeit vorbei ist, das Studium, wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, wenn endlich diese Rackerei in der Arbeit vorbei ist, wenn wir dann einmal in Pension sind, wenn endlich der nächste Erste da ist im Kalender und damit das Geld. So geht es, all die Jahre und sie gehen vorbei, schneller und schneller. Schon Mose ruft aus, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Ja, wir kennen ihn, den Satz aus dem Wort Gottes, aber schlimmstenfalls schieben wir ihn weg und bestenfalls schieben wir ihn immer vor uns her. Da wo steht im Hebräer 9,27, so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das ist der eine Teil. Es geht ja noch weiter für jene, die in Christus sind, die ihm angehören. Dann steht im Vers 28, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Darum werden wir jetzt den siebenten Ausspruch unseres Herrn Jesus am Kreuz betrachten. Sein erstes Wort, das hat seinen Feinden gegolten, das war die Bitte um Vergebung für sie. Und das zweite galt einem bußfertigen Sünder, dem Schächer. Das dritte seiner Mutter. Und anschließend folgen drei Worte zur genauen Erfüllung des Heilsplans Gottes, gemäß der Prophezeiung in der Schrift, zu unserer Errettung. Und mit dem sechsten Wort war das schwere Werk dann vollbracht. Aber dieses Wort hier, sein letztes am Kreuz, das betrifft den Herrn zuerst jetzt selber. Es ist sein Sterbenswort. Wir lesen in Lukas 23, 46, und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Schon das allererste Wort, das wir überhaupt von ihm kennen, ist ein Wort von seinem Vater. Da steht in Lukas 2, 49, wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Sein ganzes Leben war ja ein Leben der Gemeinschaft mit dem Vater, ein Leben der Liebe zum Vater, ein Leben des Gehorsams gegen den Vater und sein Sterben drückt diesem Leben jetzt erst recht dasselbe Siegel auf. Es konnte nur so enden. Vater, für uns selber ist das Wesentlichste das Leben aus ihm, aus Christus, in Christus. Und deshalb heißt es für uns hinwegsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens und unseres Heils. Nicht ein Wegsehen im Ignorieren unserer Lebensumstände und des Unvermeidlichen, sondern gerade in allem, was uns trifft und betrifft, im vollen Bewusstsein dessen, dass wir auf uns zukommen sehen. Unser Leben, das ewige Leben, haben wir nur in ihm und daher das konzentriert sein auf ihn. Und dabei wird es ganz besonders wichtig, das Sterben unseres Heilands anzusehen. An sich ist es ja ein Ding der Unmöglichkeit, dass Gott stirbt. Er, der Spender des Lebens. Aber gerade deswegen, dass Jesus und weil Jesus für uns gestorben ist, also wie und für wen er gestorben ist, das wird uns die Augen nicht mehr abwenden lassen von ihm, der unser Leben ist. Das ist die Botschaft. Gott stirbt. Stirbt für dich. Das Unmögliche ist wirklich geworden. Menschen sehen ja andere Menschen sterben zu Hause, im Krankenhaus, im Krieg. Aber hier, am Kreuz, da vollzieht sich ein ganz anderes Sterben, ein Sterben, bei dem wir etwas zu lernen haben. Es gibt allerdings nicht viele Menschen, die sterben lernen. Wie denn auch? Für unser Leben, da lernen wir alle viel. Aber wir übersehen die ganze Zeit über, dass unser Sterben das Wichtigste und das Schwerste ist in unserem Leben. Und kommt der Gedanke an Sterben doch einmal auf, dann wird er verdrängt von allen möglichen Dringlichkeiten und Beschäftigungen und Gedanken. Die Frage ist, hast du, habe ich Sterben gelernt? Hier im Blick auf den Heiland, da können wir es lernen. Wenn der letzte Augenblick gekommen ist für den Menschen, dann sagen die allerwenigsten, was vorgeht in ihrem Inneren in diesem Moment, wie ihnen zumute ist vor der Tür der Ewigkeit. Sie haben es ja ihr Leben lang vermieden, sich darum zu kümmern, und nun sind sie nicht und nicht mehr in der Lage dazu. Dumm, nicht wahr? Und folgenschwer. Folgenschwer wie nichts anderes. Deshalb schau jetzt her. Entzieh dich dem nicht. Der Herr lässt uns einen Blick tun in sein brechendes Herz. Er offenbart uns, wie er stirbt. Das tut er jetzt nicht um seinetwillen, sonst hätte er es ja ganz still tun können, wie es sonst seine Art ist. Aber hier will er, dass es alle hören, denn hier steht, und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Und das ist der Beweis. Er stirbt mit dem Gedanken an uns, weil er es nicht still tut. Wir sollen also dieses sein Sterben deutlich erkennen. Wir sollen es mitbekommen. Wir sollen es studieren. Wir sollen es uns aneignen, es zu dem unsrigen machen. Vor allem offenbart uns dieses, sein letztes Wort am Kreuz, ein heiliges Sterben, das Sterben eines Gotteskindes. Das heißt, da ist nichts Fremdartiges, nichts Trennendes zwischen dem Kind Gottes und seinem heiligen Vater Gott. Wir sollen also aus dem Sterben Jesu etwas ganz Wichtiges lernen, und zwar nicht nur, dass hier der stirbt, der von sich sagen konnte, ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen, wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Nein, Jesus stirbt hier nicht nur als der Sohn Gottes, sondern er stirbt hier als heiliger und das heißt für Gott abgesonderter Menschensohn. Er stirbt als der erste Mensch, der das so tun konnte und so tun durfte. Als solcher übergibt er seinen Geist in die Hände des Heiligen Vaters. So ist bis dahin kein Mensch in die Ewigkeit gegangen. Das Sterben, das war ja zu allen Zeiten schwer. Die Geschichte des Lebens und Leidens aller Menschen, die wäre ja an sich ja schon furchtbar und schmerzlich genug, wenn wir sie kennen würden. Aber die Geschichte des Sterbens aller Menschen, die ist unerträglich, die ist grauenhaft. Und sogar bei den vor Gott edelsten und gläubigsten Menschen wie etwa Abraham oder Josef oder Mose oder David, da sehen wir, ihr Sterben war ein Sterben in der Hoffnung, aber es war kein Heimgang. Sie haben wohl berechtigte Hoffnung auf Gottes Erbarmen gehabt, aber eben doch nur Hoffnung und nicht diese freudige Gewissheit, die die Kinder Gottes jetzt haben nach dem Ausruf Jesu: Es ist vollbracht. Wohl hat sich, wie gesagt, schon lange vor dem Erscheinen des Christus bei einigen Menschen ihr hoffender Glaube festgeklammert an Gottes Verheißungen, von denen sie geahnt haben, dass sie ein ewiger Anker sein werden, aber es waren nur wenige Gläubige. Und gestorben sind sie alle, bis auf Henoch und Elia. Wer könnte sie denn zählen, die Schmerzlichen, die Hoffnungslosen, die Ungewissen, verzweifelten Todesseufzer, die bisher zu hören waren von den Menschenseelen, die ja unsterblich sind? So gesehen ist die Erde nichts anderes als ein schauerliches Leichenhaus. Generation um Generation sinkt hinunter ins Grab und jede folgende Generation geht darüber, gedankenlos, heimatlos, rettungslos, geht auf dem Staub der Vorangegangenen demselben finsteren Feind entgegen, dem Tod. Und früher oder später macht er ja sein Recht geltend im Leben des Menschen, und dann kommt anstelle unserer jugendlichen Sorglosigkeit die furchtbare Angst auf. Die Not und die Hoffnungslosigkeit. Aber hier, auf Golgatha, da stirbt ein Mensch ganz anders. Er ist seiner Sache völlig gewiss. Er weiß, wohin er will. Er weiß, wohin er gehört und wohin er kommt. Ruhig und sicher geht er hinaus aus der Fremde hier in die Heimat, an das Herz des Vaters. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Da ist Klarheit, da ist seliges Wissen, da ist Kindesbewusstsein. Er kennt den Ort der Ruhe und des Friedens, die traute Heimat des menschlichen Geistes, und er weiß, ich habe ein herrliches Anrecht auf diesen Ort. Und nichts, gar nichts kann ihn trennen davon. Oh, wie wohl wird ihm jetzt gewesen sein, weil er gewusst hat, dass er die bittere Fremdlingschaft hier endlich verlassen darf, dass er weggenommen wird von den Menschenhänden, von den Sünderhänden und auf ewig geborgen ist in den liebenden Vaterhänden und dass sein Heimweh jetzt für immer gestillt bleibt. Wenn dieses Sterben unseres Herrn jetzt nur eine geschichtliche Tatsache wäre, dann wäre uns damit aber nicht geholfen. Das wäre kein Trost für uns. Das müsste, das könnte uns nur mit tiefstem Schmerz erfüllen. Aber so ist es nicht. Denn sein Sterben ist für uns vielmehr bahnbrechend, weil in seinem seligen Sterben hat er unser Sterben erkauft und vollendet. Alles, was uns getrennt hat von dem heiligen Gott, unsere Sünde, unsere Schuld, das alles hat er mitgenommen in sein Grab. Und vorher hat er feierlich verkündigt, dass das Werk der Erlösung vollbracht ist. Die Schrift ist erfüllt worden, das Gericht über die Welt ist getragen, die Fluten des Leides sind überstanden und der Tod ist überwunden und besiegt. Es fehlt jetzt nur noch das eine dort auf Golgatha, das letzte, in dem er seinen Brüdern gleich werden musste. Es geht darum, dass er sein leibliches Leben in den Tod gibt, dass er für sie stirbt, damit auch dieser Weg für die Menschen gebahnt ist, damit für die Seinen das Tal der Todesschatten hell und Licht geworden ist. Ja, wer kennt nicht das schöne Wort aus Psalm 23? Jetzt ist es eine begreifbare Realität durch Jesus und sein Durchgehen durch den Tod, als da steht, und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. In Hiob 38,15 steht, dass dem Gottlosen das Licht entzogen wird. Aber in Psalm 18, im Vers 29, wird dem an Jesus Gläubigen versichert, der Herr zündet deine Leuchte an. Der Herr, dein Gott, macht deine Finsternis Licht. Und Jesus selber bestätigt das aufs Allerdeutlichste. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das Licht des Lebens auch im Sterben, über das Grab hinaus, in alle Ewigkeit. Es steht in Offenbarung 21, 23 im zweiten Teil, ihre Leuchte ist das Lamm Gottes. Zu Petrus, der mit ihm sterben wollte, zu dem sagte Jesus noch am Tag davor, wohin ich gehe, kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus hat dann noch nachgehakt und gefragt, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Weil unser Durchbrecher allein vorangehen musste durch den Tod, damit die ewige Wahrheit seines Wortes wirksam werden konnte für uns, als da steht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Damit hat der Herr sein Licht gebracht in das tiefste Dunkel unserer Menschheit. Durch sein Vorangehen hat er unseren schwersten Gang zu einem leichten gemacht. Es steht in Hebräer 6, 19, diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist. Und alle Menschen, die sein Licht suchen und finden, die können jetzt sterben, so wie er gestorben ist, froh und siegesgewiss, kindlich und heilig. Petrus schreibt in seinem ersten Brief dann darüber, dass Jesus uns aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Wer es nachlesen will, 1. Petrus 2,9b. An sich gibt es ja nichts Ungewisseres als das menschliche Leben. Von einem Tag auf den anderen stehen wir ja dauernd in Gefahr, dass wir alles verlieren, was wir uns erworben haben in oft vielen Jahren unermüdlichen Schaffens. Unser Lebensglück hängt die ganze Zeit an einem seidenen Faden. Was wirklich sicher ist, was uns Menschen wirklich gewiss ist, das ist der Tod und danach das Gericht. Der Tod mit dieser entsetzlichen Ungewissheit, was den Zeitpunkt unseres Sterbens angeht. Da gibt es keine Regeln, da gibt es kein Muster, kein Gesetz. Da wird aller Menschenverstand zu Schanden, alle ärztliche Kunst versagt vor dieser finsteren Macht. Da stirbt ein geliebtes Kind, genauso wie anderswo ein junger Mann, eine junge Frau oder ein Mensch in den besten Jahren, wie man sagt. Und oft genug erscheint der erschütternde Verlust unersetzlich für die Hinterbliebenen. Jeden Tag ereignet sich dasselbe, alle 2 Sekunden stirbt ein Mensch. 56,26 Millionen pro Jahr hat man errechnet. Immer das gleiche, tränenreiche Schauspiel. Und kaum ein erwachsener Mensch geht durchs Leben, der nicht schon Zeuge dieser traurigen Verwüstung geworden ist. Unser irdisches Glück, unser Weiterleben, das ist uns keinen Tag im Voraus sicher. Wer von uns kann schon über einen Friedhof gehen, ohne daran denken zu müssen, wie viel unberechenbares Leid und Weh alle diese Gräber hinter sich haben und wie viel menschliches Elend und Unglück hier begraben liegt. Da wäre doch zu erwarten, dass sogar der roheste Mensch beim Anblick dieser entsetzlichen Wirklichkeit des Menschenlebens, beim Betrachten eines so schmerzvollen, täglichen Schauspiels, endlich die gewaltige Predigt in seinem Leben verstehen müsste, die ihm den Ernst seines eigenen armen und so kurzen Lebens aufzeigt. Vom ersten Todesfall an, den wir mitkriegen, sollte man meinen, dass wir gar nicht mehr anders können, als an unser eigenes Sterben zu denken und im Hinblick darauf unser Leben leben und uns täglich auf den Tod vorbereiten. Ab diesem Zeitpunkt müsste es doch unsere größte Sorge sein, wie wir sterben werden. Es möchte doch schließlich jeder friedlich sterben und hoffnungsvoll und selig hinübergehen in die Ewigkeit, vor allem an den richtigen Ort, dorthin, wohin wir bestimmt sind von Gott. Es gibt 2 ganz wichtige Zeugen, die wir immer wieder zu uns sprechen lassen müssen, noch bevor unsere letzte Stunde anbricht. Das eine ist der Ernst der Ewigkeit und das andere ist unser eigenes Gewissen. Und eben, weil wir unsere letzte Stunde nicht kennen, darum heißt es im Wort Gottes heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Hebräer 3,15. Na, wie ist es? Du wirst doch auch freudig und hoffnungsvoll und selig sterben? Es wird keiner hier herinnen sich etwas anders wünschen, oder? Was sagt uns doch schon unser Gewissen? Also schauen wir hin nach Golgatha, schauen wir hinweg über alles, was uns davon abhalten will, schauen wir auf Jesus, da sehen wir das Heimgehen eines Gotteskindes. Denn nur wer sterbend seine Seele in die Hände des Vaters befehlen kann, nur der kann ruhig und getrost sterben, der ist glücklich und selig dabei. Dazu gibt es allerdings die eine Voraussetzung, nämlich dass ich den heiligen Gott als meinen Vater kennen und den Vater nennen darf, weil ich in seinem Sohn wirklich sein Kind geworden bin und weil ich in Christus Vergebung meiner Schuld empfangen habe und dann bis zum letzten Atemzug in Christus bleibe. Denn seinen Kindern, die ihm gehorchen, denen gibt Gott den Heiligen Geist, so steht es in Apostelgeschichte 5,32. Es ist der Geist Christi, der bei ihnen bleibt und sie lehrt und sie leitet in Ewigkeit. Der Geist Christi, der ist das Siegel und ist die Bestätigung zum Leben und zum Sterben und, wenn es sein soll, zur Entrückung. Es steht in Römer 8,16, denn der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir die Seinen sind, dann haben wir Anteil an Christus. Es steht in 1. Korinther 12,13, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Und wer diese Taufe in den Leib Christi erfahren hat, der hat das ewige Leben und darf bei seinem Heimgang getrost seinen Geist Gott dem Vater und dem Sohn Gottes anbefohlen sein lassen. So wie Stephanus, der im Sterben ausruft, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Achten wir deswegen unsere ganze restliche Zeit über ab jetzt auf unser innerstes Geistesleben. Ein älterer, erfahrener Bruder hat neulich gesagt, wenn das Atmen der Seele, also das Gebetsleben, vernachlässigt wird, dann geht es sehr schnell bergab mit uns. Und viele, die einmal im Geist angefangen haben, die früher unter uns gesessen sind, die sind längst wieder draußen in der Welt wie ein Demas, haben sie lieb gewonnen, sind weggegangen, aus Leichtsinn oder wegen einer Lappalie, wegen einem Wort, das sie getroffen hat oder auch wegen einer schweren Lebensführung oder wegen einer Enttäuschung. Andere wieder sind innerlich weggegangen. Die sitzen immer noch unter uns in ihrem geistlichen Selbstbetrug. Denn ihr Leben ist nicht der Christus. Sie halten die Vorstellung, die sie von ihrem Christentum haben, für das Leben. Wenn Gott aber versucht, sie zu erziehen, sie zu seinem lebendigen Sohn zu ziehen und damit zum wahren, ewigen Leben und Licht, dann kapseln sie sich umso tiefer ein. Nach dem Motto, bleibe du weg von mir. Rühr mich nicht an, denn ich bin für dich heilig. So steht es in Jesaja 65,5. Na, was sagt Gott zu so einem Verhalten? Solche sind ein Rauch in meiner Nase, ein Feuer, das den ganzen Tag brennt. Also sterben und vors Gericht müssen wir alle, ob vors Gericht Jesu oder ins Endgericht. Wir alle, ob jung oder alt, die wir ständig auf unseren letzten Tag hier zugehen, wir alle werden gerichtet, und zwar nach unserem Sein oder Nichtsein in Christus, nach unserem Bleiben oder Nichtbleiben in ihm. Na, er sagt, siehe, ich komme schnell. Und wenn er auch von großer Geduld und Barmherzigkeit ist, richten wird er. Das tut er heute schon und nach dem Sterben, und zwar über Gehorsam und über Ungehorsam, wie geschrieben steht in Römer 6,16, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Ja, was ist denn die Sünde, dass sie nicht glauben an mich, sagt der Herr in Johannes 16,9. Das tun auch wir. weil wir oft so abgelenkt sind von den Umständen, weil wir so oft nicht alle unsere Sorgen auf den Herrn werfen, weil wir so oft aus dem eigenen leben. Deshalb verdammt uns dann unser Gewissen. Wir trösten uns damit, dass es im Wort Gottes heißt, dass Gott größer ist als unser Herz, wenn es uns verdammt, dass er alle Dinge weiß. Aber wir sind und wir bleiben ja doch unruhig, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Wenn wir uns doch immer selber gleich richten würden und umkehren zu unserem Herrn, damit wir in ihm sein und bleiben können, dass wir doch immer sofort jedes Joch wegreißen würden in der Familie, in der Gemeinschaft, dass wir doch alles Trennende zwischen uns und dem Herrn sofort wegschaffen würden. Denn das eine, das ist ganz klar, unser Sterben, das wird gemäß unserem Leben sein. Und das heißt, dein und mein Sterben wird sich nach deinem und meinem Leben gestalten, nach dem innersten Geistesleben unseres Herzens. Und hier gilt für uns das Wort erst recht, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. So in Galater 6, Ab 7. Ist es uns nicht schon immer bewusst gewesen, was in uns ist? Je nachdem, wie in Römer 2, 9 steht, Drangsal und Angst über jeder Menschenseele, die das Böse tut. Zuerst über den Juden und dann auch über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede über alle, die das Gute tun. Über wen ergeht denn dieses Wort? Von wem spricht es denn? Einmal von denen, die selbstsüchtig leben und der Wahrheit ungehorsam sind. Und zum anderen von denen, die das Gute tun. Aber was ist das? Das Gute, dieser Begriff als solcher steht sehr oft in der Bibel, in Schlachter 32 Mal. Es ist ein ganz bestimmter Ausdruck für eine ganz bestimmte Sache, denn er weist uns auf eine ganz bestimmte Person hin. Und der Herr Jesus sagt, wundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Das Gute, das heißt nichts anderes als in Christus gewesen sein und geblieben sein. Der Liederdichter Albert Knapp hat das ganz richtig in Verse gefasst, als da steht, in ihm alles tun und alles lassen, in ihm leben und in ihm erblassen, das sei bis zur letzten Stunde unser Wandel, unser Bund, bis zur letzten Stunde. Unsere Sterbestunde ist ohne Zweifel der ernsteste und wichtigste Moment unseres Lebens. Es gibt kein Ereignis in unserem Erdenleben, das die Bedeutung unseres Sterbens übertrifft. Dem aufmerksamen Bibelleser wird es nicht entgangen sein, dass unser Herr nur zweimal laut wird am Kreuz. Nur zweimal hat er geschrien. Das eine Mal war es, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der andere Schrei ist das Wort, das wir vor uns haben. Es war dem Herrn, dessen Stimme man nicht hört auf den Gassen, der von sich kein Aufhebens machte, also sehr wichtig, dass alle Welt dieses Wort hört. Und deshalb ist er nicht still und leise gestorben, sondern er hat es hinausgeschrien. Wie alle synoptischen Evangelien es bestätigen, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und er neigte das Haupt und verschied. So hat er sein Leben gelassen. Niemand hat es von ihm genommen. Einem Menschen wie uns ist das natürlich nicht möglich, auch nicht einem Suiziden. Wir haben das ewige Leben nicht in uns. Wir sind nicht das Leben selbst in Person, um es lassen und es wieder nehmen zu können. Sind wir aber in Jesus Christus, dann haben wir sein Leben in uns, das ewige Leben. Wie werden wir nun vorgehen? Die alten Liederdichter haben einiges dazu zu sagen. Spitter schreibt, deines Winks bin ich gewärtig, auch des Rufs aus dieser Welt, denn der ist zum Sterben fertig, der sich lebend zu dir hält. Lege segnend deine Hände mir aufs müde, schwache Haupt. Sprich, mein Kind, hier geht's zu Ende, aber dort lebt, wer hier glaubt. Und natürlich Paul Gerhardt. Unter anderem schreibt er in einem seiner bekanntesten Lieder: Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod, und lass mich sehen dein Bilde in deiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl. Und zu guter Letzt soll hier noch jener unbekannte Dichter zu Wort kommen, der schrieb: Es ist vollbracht. Gottlob, es ist vollbracht, mein Jesus nimmt mich auf. Fahr hin, o Welt, dir Freunde, gute Nacht, ich schließe meinen Lauf, und allen Jammer, der mich troffen, wohl mir, ich seh den Himmel offen, es ist vollbracht, ich gehe heim. Ja, hier, in Christi Leben und Sterben, haben wir denselben Grund gefunden wie Paulus, der in Philipper 1,21 schreibt: Für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Was aber, wenn wir uns jahrelang verzettelt haben und wenn unser Sterben dann deshalb ein hoffnungsloses, ein unseliges ist? Das wäre ja doch das größte Unglück. In Matthäus 16,26 steht das bekannte Wort: Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse? Da wäre es doch dem Menschen besser, dass er nie geboren wäre, nicht wahr? Können wir uns vertiefen in diesen schrecklichen Gedanken, in diesen schaurigen, entsetzlichen, verzweiflungsvollen Schluss? Es war alles umsonst. Jugend und Schönheit, Glanz und Ruhm, irdischer Tand, alles vergangen, alles umsonst, und jetzt stehe ich vor einer Ewigkeit ohne Gott. Aber Gott sei Dank, wir müssen so nicht sterben. Wir können anders aus dem Leben in die Ewigkeit gehen, dank Jesus sterben. Wir können jetzt schon wissen, dass wir in das Vaterhaus kommen. Der Vater erwartet uns. Er hat jeden lieb, der Christus lieb hat und an ihn glaubt, wie die Schrift sagt. Im 2. Korinther 5,1 steht: Wir wissen aber, wenn unser irdisches Haus, dieser Hütte, zerbrochen wird, dass wir einen Bau haben von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist, im Himmel. Aber was? Wo? Wer ist dieses Haus? Unser Herr sagt, dass er es selber erbaut. Bezieht sich unter anderem auf 1. Könige 8,19. In Johannes 14 sagt er: Euer Herz, erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, ich hätte es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Eine wunderbare Verheißung. Und da fließt nun alles zusammen. Das Gute, von dem wir gesprochen haben, der Leib Christi, in den wir getauft werden, das in ihm, von dem die Lehrbriefe immer wieder sprechen, und vor allem der Herr selbst, der sagt: Bleibt in mir und ich in euch. Nichts kann wichtiger sein für dich und für mich als in ihm bleiben. Es ist ein seliger Weg, der damit für alle offen ist, die Christus angehören. Und deshalb ist das Sterben eines Gotteskindes lieblich und so trostvoll. Oh, wie da aus Jesu eigenem Mund und Herzen die Verheißungen uns entgegenleuchten, ja aus dem gesamten Wort Gottes. Einmal haben wir es schon gehört, aber weil es so schön ist, hört es alle noch einmal: Ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Im hohepriesterlichen Gebet äußert der Sohn Gottes seine Bitte an den Vater wegen dem Aufenthaltsort der Seinen in der Ewigkeit. Und da sagt der Vater: Ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe denn die Welt gegründet ward. Ja, was denken wir? Ist er erhört worden, wenn er sagt: Vater, ich will? Was für ein Wort, was für eine Bitte. Und das letzte Buch der Bibel ruft uns zu: Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die da halten, die Gebote Gottes und den Glauben an Jesum. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen: Schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Es ist wahrhaftig ein unbeschreiblich seliger Augenblick, wenn ein müdes Gotteskind voller Heimweh sein Haupt neigt zum Sterben in Christus. Wenn es seinen Geist in die Hände des barmherzigen Gottes befiehlt, wenn es seine irdischen Augen schließt und wenn es dann seinen herrlichen Erlöser erblicken darf, bei dem es nun bleiben darf, in der herrlichen Heimat, die er uns in seinem göttlichen Erbarmen bereitet hat. Dieser Augenblick wird überschwänglich alles belohnen, was an Weh und Bedrängnis da war in unserer oft so langen und traurigen Fremdlingschaft. Und da werden wir, jeder, der das Ziel erreicht, dieses Kleinod der himmlischen Heimberufung in Christus, da werden wir froh bekennen, dass die Leiden dieser Zeit nicht wert waren, der Herrlichkeit, die uns geoffenbart wird. So steht es in Römer 8, 18. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Haben wir das alles verstanden? Haben wir das Gute getan? Tun wir das Gute? Wollen wir das Gute behalten? Lasst uns danach streben, dass wir ihn erkennen, unseren Herrn Jesus, und vor allem, dass wir in ihm bleiben und nicht Stunden, Tage, Jahre unseres restlichen Lebens im Eigenleben vergeuden. Wie wir ihn angenommen haben, den Herrn Christus Jesus, so lasst uns wandeln in ihm und gewurzelt sein und erbaut werden in ihm und so fest im Glauben bleiben, wie wir gelehrt worden sind. Und lasst uns in demselben reichlich dankbar sein für solche Gnade. Wir gehen jetzt auf die Ewigkeit zu. Und selig sind alle, die im Herrn sterben von nun an. Im 2. Johannesbrief, im 1. Kapitel, in Vers 8 steht der Satz, mit dem ich schließen will. So seht euch aber vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Amen.
Amen. Amen.